Heute Morgen wird mich interessieren, was ist dein Lieblingsbuch in der Bibel? Was liest du so am liebsten? Also so Psalmen, Matthäus, sonst irgendetwas. Darf ich mal hören? Ruf das doch einfach rein. Ja, gut. Genau, er hat sofort erfasst, um was es mir bei der Frage geht. Damit ist die Sache erledigt. Wahrscheinlich wird keiner von euch antworten, Leviticus, nehme ich mal an. Also im ersten Gottesdienst habe ich gefragt und keiner. Wir haben es lang gemacht und es kam kein Leviticus. Dann vielleicht zweite Frage und Paul, bist mal ruhig, bitte, wenn es geht. Wer hat von euch 3. Mose 11 bis 15 und 18 bis 20 in der Vorbereitung gelesen? 2, 3. Okay, gut. Ja, das ist schön. Freut mich, dass ihr so Interesse an der Predigt heute Morgen habt. Das ist gut. Aber ich verstehe natürlich völlig, dass das schwierig ist. Mir ging es ähnlich wahrscheinlich wie euch. Ich habe mich durch den Text auch ein bisschen quälen müssen. Und natürlich ist die Frage dann nur berechtigt, was haben diese alten Vorschriften, was haben die mit uns heute noch irgendwo zu tun? Was fange ich irgendwo mit denen an? Also selbst in der Bibel schon lesen mir in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte, es gab Streit drum, was gilt jetzt heute noch und was nicht. Paulus weist da den Petrus mal richtig barsch zurecht, als er sich nicht fadengrad zu der damaligen Linie bekannt hat. Also was für einen Sinn macht's? Das ist die Frage, sich mit Levitikus auseinanderzusetzen. Und ich möchte euch 3 Gründe dafür erstmal nennen, bevor wir ins Thema einsteigen. Erstens, die Bibel zählt als Ganzes. Ich lese euch einen Vers vor aus 2. Timotheus 3,16, da heißt es, denn die ganze Heilige Schrift, die ganze Heilige Schrift, ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also nicht nur das Neue Testament, die Psalmen oder irgendetwas, sondern die ganze Heilige Schrift zählt. Zweitens, das Alte Testament hilft uns an vielen Stellen, das Neue Testament richtig zu verstehen. Die meisten Autoren der Bibel, auch vom Neuen Testament, waren ja Juden. Und die haben eine gewisse Denke gehabt, die haben eine Tradition gehabt, die waren verhaftet in ihren Vorstellungen. Und uns hilft es, wenn wir diese Vorstellung begreifen können, um dann auch im Neuen Testament zu begreifen, was wir dort lesen. Ein Klassiker ist zum Beispiel der Hebräerbrief im Neuen Testament, der sehr viele Bilder vom Alten Testament übernimmt und die ausführt. Das Dritte wäre, dass im Neuen Testament werden viele Bilder aus dem Alten Testament verwendet, eben wie im Hebräerbrief, aber auch andere, zum Beispiel Zahlen, 12 Jünger im Neuen Testament, die 12 Apostel im Alten Testament, die Zahl 7 auch in der Offenbarung wieder. Das Bild vom Sauerteig, das vom Alten Testament ins Neue spielt. Das Lamm, das geschlachtet ist, das Blut, das vergossen wird. Also wir haben sehr viele Bilder, die vom Alten Testament im Neuen Testament wieder große Bedeutung haben. Ihr seht hier ein Bild von unserer Israel-Reise, die wir letztes Jahr mit unserer Gemeinde durchgeführt haben. Und wir haben ja verschiedene Städte dort besucht. Und ich würde wetten, dass diejenigen, die auf der Reise mit dabei waren, wenn sie jetzt im Neuen Testament lesen, die Bibel anders lesen als vorher. Weil sie einfach bestimmte Stellen besucht haben, weil man sich vorstellen kann, wie das aussieht und so. Du liest einfach mit einer anderen Brille. Glaube ich, deshalb ist es wichtig und deshalb ist es hilfreich, wenn wir uns auch mit dem Alten Testament, auch mit dem Gesetz und den Vorschriften beschäftigen. Wer hofft, dass er heute was Hilfreiches mit nach Hause nehmen kann? Ja, gell, da kann man nicht anders antworten. Wer hofft, dass Jesus ihn ein Stück näher zu ihm bringt, zu ihm hilft durch den Gottesdienst? Gut, also. Das freut mich und deshalb lohnt sich die Predigt auch über das Thema, weil wir davon ausgehen. Ein Überblick kurz dazu zum Levitikus, ganz kurz die Rückblende. Es geht dabei um die Nähe Gottes, wie wir Gott nahe kommen können. Ich zeige euch hier ein Bild von meiner Tochter Iris und unserem neuesten Enkel, der Pia. Und das Bild finde ich, das ist so schön. Also das musste ich euch auch so irgendwie mal zeigen. Aber jetzt hier bietet sich es jetzt wirklich gerade an, weil das Bild so schön Nähe zeigt. Also ich finde, man sieht richtig in der kleinen Pia, wie sie sich sicher und wohl fühlt bei ihrer Mama. Und wenn ihr euch vorstellt, das Ohr liegt im Prinzip auf dem Herz von der Mama und sie hört den Herzschlag, sie spürt die Wärme. Und diese Nähe, die sie erlebt, die gibt ihr Sicherheit und da fühlt sie sich wohl. Und das ist gut, du bist geborgen, du bist getragen, du kommst gar nicht auf irgendwelche verrückten Ideen, was alles passieren könnte, weil du so nah bei der Mama bist und weil du diesen gewohnten Herzschlag so hörst. Das ist das große Thema von Levitikus, die Nähe zu Gott. Und ich blende ein bisschen zurück zur Schöpfungsgeschichte. Gott hat bewusst den Menschen für die Gemeinschaft mit sich geschaffen, aber durch die Sünde wurde diese Gemeinschaft zerstört. Gott hat sich wieder aufgemacht, nachdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist und hat einen neuen Bund geschlossen mit ihnen auf dem Sinai und hat dort wieder Nähe geschaffen. Das Volk hat leider dort das Götzenbild geschaffen, das goldene Kalb und so wie alle anderen Völker drumherum halt so einen Kalb angebetet und damit wieder die Nähe zu Gott zerstört. Und danach ist Gott wieder dabei, Möglichkeiten zur Nähe zu schaffen. Und das lesen wir eben in diesem Buch Levitikus. Den Aufbau hat euch Paul und Osimi schon gezeigt, nur noch mal für diejenigen, die vielleicht nicht mit dabei waren. In der ersten Predigt vor 2 Wochen ging es um verschiedene Opfer, die gebracht werden können, um die Nähe wieder zu gewinnen. Dann das nächste Mal, letzte Mal ging es um Priester, die diese Nähe schaffen können. Und heute geht es um diese Reinigungsvorschriften. Und die finden wir eben im Kapitel 11 bis 15 und im Kapitel 18 bis 20 näher beschrieben, bis wir dann in 14 Tagen nach dem Church Brunch die Predigt über das Zentrum haben werden, den Versöhnungstag. Und das wird dann wieder noch eine ganz besondere Predigt, quasi so der Höhepunkt des ganzen Themas, das uns beschäftigt. Also es geht dabei darum, wie komme ich wieder neu in die Nähe Gottes. Und ich möchte als Beispiel jetzt einfach mal euch bitten, stellt euch vor, Gott ist wie die Sonne. Und wenn man der Sonne nahe kommt, dann kann das gefährlich werden, wenn man der Sonne zu nahe kommt. Gott ist heilig, er ist einmalig, er ist der Schöpfer. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben selber. Er ist Energie. Er ist Güte. Er ist Gerechtigkeit. Er ist Reinheit. Und der Mensch dagegen ist schuldig, ist sündig, ist unrein, ist egoistisch. Und wenn er Gott, also der Sonne in diesem Bild, zu nahe kommen würde, er würde verbrennen. Gottes heilige Nähe und die Sündhaftigkeit des Menschen, das passt nicht, das geht nicht zusammen. Ich lese euch 3. Mose 11, Vers 45, ein ganz wichtiger Vers in dem Zusammenhang, da heißt es, denn ich bin der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euch, euer Gott, zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Also Gott möchte diese Distanz auflösen und er möchte, dass wir beide heilig wieder miteinander zusammen sein können. Also das Volk soll wieder neu rein, neu heilig werden. Und in den ersten Kapiteln, Kapitel 11 bis 15, da geht es jetzt um die rituelle Reinheit. Und ich meine, der ganze Coronavirus, der spielt mir jetzt völlig in die Hand. Gell? Da gibt es Regeln, die definiert sind und die wir einhalten müssen. Da wird gesagt, hier nur ins Ellenbogen husten, Social Distance und immer Hände waschen mit Seife und gut darauf aufpassen. Also es gibt ganz klar definierte Regeln, die waren letztes Mal noch gelb, jetzt sind sie rot. Also die sind noch wichtiger jetzt, die man einhalten muss. Und genau so Regeln gab es damals beim Volk Israel, die sie einhalten mussten, damit sie rein sind. Zum Beispiel, eine Frau nach der Geburt galt als unrein, wenn es ein Junge war, 7 Tage lang. Am 8. Tag wurde der Junge beschnitten und danach musste sie nochmal 14 Tage, galt sie als unrein, durfte also nicht mit dort rein, wo alle anderen dabei waren. Es wird erklärt, wenn es ein Mädchen war, dann ist es anders, dann ist sie 14 Tage unrein, dann gibt es natürlich keine Beschneidung und danach ist sie noch 33 Tage unrein. Warum das doppelt so viel ist beim Mädchen wie beim Jungen, fragt Gott, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber es ist dort einfach so definiert, ist einfach so. Oder es wurde zum Beispiel definiert, was bei Hautkrankheiten zu machen ist. Bei Hautkrankheiten muss man zum Priester gehen. Also alle gehen zum Paul und zeigen ihre weißen Ränder irgendwo, die da beschrieben sind. Oder da wird dann genau beschrieben, wenn das Ding noch einen Büppel hat nach unten, so eine Kuhle, dann wird es so und so behandelt. Wenn es weiß außenrum ist, dann so und so. Und dann musst du nach einer Woche dann nochmal kommen, wieder zeigen, wenn es nicht gut ist, dann wirst du separiert aus dem inneren Bereich des Volkes Gottes und du bist dann unrein. Es wird zum Beispiel definiert, was mit Schimmelpilzen zu machen ist im Haus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist der Schimmelpilz in meinem Haus, den ich leider vor 2 Jahren entdeckt habe, viel zu spät. Und der hat sich dann in einem ganzen Stockwerk da lang gefressen. Im nächsten Bild sehen wir, das ist unser Gäste-WC gewesen. Ich stand da in der Mitte beim WC, halten wir mal, nochmal zurück, bitte. In der Mitte bei dem WC da seht ihr so ein Loch. Ich habe das Waschbecken abgebaut und bin dabei gerade durch den Boden gebrochen, weil der Schimmelpilz alles kaputt gefressen hat. Und das nächste Bild zeigt dann deutlich, da ist nichts mehr da von dem Stockwerk. Und wir mussten im Prinzip das Stockwerk rausnehmen und Vorschrift war dann mit einem gewissen Abstand alles ausbauen, wegschlagen und wieder neu aufbauen, dass das wieder in Ordnung ist. Das ist interessant. Im 3. Mose ist genau der Fall beschrieben. Wenn Schimmelpilz in eurem Haus ist, dann müsst ihr das und das und das machen, damit der nicht weiter um sich rumfrisst. Es werden Geschlechtskrankheiten beim Mann beschrieben, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter ins Detail, und dann, wenn du eine Leiche berührst oder wenn du ein totes Tier berührst oder so, werden auch bestimmte Regeln definiert. Und wir merken dabei, also das Haus bricht ab, wenn du tote Tiere berührt hast, wenn du vielleicht eben eine ansteckende Hautkrankheit hast. Das hat alles etwas mit Vergänglichkeit, mit dem Tod zu tun, wenn es um Reinheit geht. Und das ist genau das Gegenteil von Gott, von seiner Heiligkeit, von dem Leben. Unreinheit, das ist auch noch wichtig an der Stelle, war damals keine Sünde, sondern Unreinheit gehörte damals einfach zum Leben mit dazu. Aber könnt ihr euch sicher vorstellen, wenn du irgendwie im Sport bist und bist voll geschwitzt, mit meiner Tochter da bei einem Sponsorenlauf früher, und du bist nass geschwitzt und du stinkst irgendwie, es ist ja logisch, du gehst dann nicht einfach in den Gottesdienst und hockst dich neben die anderen und dünnst es dabei aus. Oder du gehst zu deinem Arbeitskollegen zum Abendessen, sondern du gehst eben vorher dich waschen, dich reinigen. Das geht einfach nicht miteinander. Eine höfliche Einladung zum Abendessen und gleichzeitig versaut, verschwitzt, stinkend in den Sportklamotten und im Trainingsanzug irgendwie zum Abendessen kommen. Klar war, wenn du unrein bist, dann geht das nicht, dass du in die Nähe Gottes kommst. So wie du, wenn du geschwitzt bist, nicht in den Gottesdienst gehen kannst. So wie ihr Eltern, ihr sagt euren Kindern vor dem Essen immer, wasch die Hände. Und da legt man Wert drauf und die Kinder meckern und so, aber es geht nicht, Mami sagt, Hände waschen, dann werden Hände gewaschen. Das gehört einfach mit dazu. Du gehst nicht mit deinen Drecksflossen zum Mittagessen mit allen anderen zusammen. Das ist so. Also das hat zum Leben im Prinzip mit dazugehört. Dann finden wir Speisevorschriften, die sind für die Juden sehr wichtig. Koscheres Essen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Bestimmte Dinge, die sie essen dürfen und die sie nicht essen dürfen. Da ist dann auch klar definiert zum Beispiel, Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen, ja, aber beim Schwein, das geht nicht, weil das ist kein Wiederkäuer. Oder Meerestiere mit Flossen und Schuppen, also Fische, das geht. Aber Tintenfische, Scampis, Gambas, so Zeugs, Meeresfrüchte, das geht nicht. Und bei vielen anderen Tieren wurde das ganz klar definiert. Wenn wir jetzt sehen, Speisevorschriften, Gesundheitsvorschriften, Reinigung und die ganzen Sachen, also man merkt, das beeinflusst das ganze Leben. Das ist nicht nur ein Lebensbereich, sondern das ist eigentlich, kann man sagen, flächendeckend. Das ganze Leben hat mit Reinheit und mit Unreinheit zu tun. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum? Was macht das für einen Sinn? Was hat sich denn Gott dabei gedacht, dass er sowas macht? Und da wird es jetzt schwierig, auch für mich. Gottes Gedanken sind oft schwierig zu erfassen. Ich kann euch keine eindeutige Antwort darauf geben, warum hat Gott das damals so gemacht. Was klar ist, ist, er wollte eine klare Trennung. Er ist heilig und die Menschen sind nicht heilig. Er ist rein und Menschen sind nicht rein. Und diese Trennung, diese Klarheit wurde durch diese ganzen Vorschriften für alle deutlich. Natürlich kann man mutmaßen und sagen, das hat wahrscheinlich was mit Hygiene zu tun. Also wenn du dich reinhältst, wenn du Krankheiten nicht überträgst, wenn du bestimmte Dinge nicht isst. Und wir haben ja auch davon gelesen, dass das Volk Israel in Ägypten ein starkes Volk geworden ist. Also es kann und hat sicherlich einen Anteil auch mit Hygiene zu tun. Aber ich glaube, dass die Vorschriften zu wenig wichtig wären, wenn man es nur auf reine Hygienevorschriften reduzieren würde. Gehen wir zum Kapitel 18 bis 20. Dort lesen wir, da geht es um moralische Reinheit. Und als allererstes möchte ich euch eine Stelle lesen in dem Zusammenhang aus diesem Teil. Da heißt es: Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott, richtet euch nach meinen Geboten. Und jetzt ist wichtig, jedem, der sie erfüllt, bringen sie Leben. Ich bin der Herr. Also das Ziel von diesen Vorschriften ist, jedem, der sie einhält, bringen sie Leben. Es geht nicht darum, dass Gott ein Spielverderber ist und uns bestimmte Dinge verbietet, sondern dass Gott weiß, was unserem Leben dient. Und wenn wir erfüllt leben wollen, dann hat er ganz bestimmte Prinzipien, die uns helfen, dass das auch so funktioniert. Und da geht es dann zum Beispiel um das sexuell integere Leben. Da werden klare Regeln definiert. Du darfst nicht mit Blutsverwandten schlafen, nicht mit deiner Mutter, mit der Halbschwester, Enkel, Onkel, Tante, Schwiegertochter, auch nicht mit der Frau eines anderen Mannes. Da wird definiert, sollst du mit der Frau nicht während ihrer siebentägigen Menstruationsphase schlafen. Es wird gesprochen, ein Mann mit einem Mann, sagt Gott, das verabscheue ich. Oder Sodomie wird beschrieben, also Sex mit Tieren. Da heißt es, es ist eine große Schande. Also Gott definiert im Prinzip ein sexuell integeres Leben mit dem Ziel, dass es Leben bringt, dass es uns erfülltes Leben bringt. Und die Israeliten, die sollten ganz bewusst anders leben als die Völker um sie herum, weil bei denen wurde das oft praktiziert, bei denen war das im Prinzip normal. Wir lesen dann Anweisungen über die Fürsorge für Arme und ich lese euch dann einen Vers dazu. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Wenn man erfüllt miteinander leben will, dann nimmt man Rücksicht und hilft armen Menschen. Dann geht es um Umgang mit Ausländern. Da heißt es, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hören wir nachher im Neuen Testament. Denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also wenn ihr gut mit Fremden umgeht, wird das mithelfen, ein erfülltes Leben zu haben. Dann geht es auch stark um Gerechtigkeit. Zum Beispiel sollten keine Kinder geopfert werden. Die Stelle überspringe ich jetzt gerade. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ich überspringe das auch gerade. Und dann, wir sollen gerecht urteilen. Da haben wir noch einen Vers aus 3. Mose 19, Vers 15. Da heißt es, vor Gericht dürft ihr das Recht nicht beugen. Begünstigt weder den Armen noch den Einflussreichen, wenn ihr ein Urteil fällt. Es soll bei euch gerecht zugehen. Also das sind alles Hilfestellungen, damit das Leben in einer erfüllten Art miteinander funktionieren kann. Und in Kapitel 20 werden dann radikale Strafen definiert, wenn sich Menschen aus dem Volk Israel nicht dran halten. Also zusammengefasst kann man sagen, Gott will uns nahe sein. Er schafft Wege dazu, dass wir ihm wieder nahe kommen können. Es drängt ihn förmlich dazu. Ich wiederhole nochmal den Vers. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Also er wirbt um uns. Er will mit uns in dieser engen, heiligen Gemeinschaft zusammen sein. Und das Schöne ist, er schafft immer wieder neue Wege, wie das funktionieren kann, wie wir wieder Zugang zu ihm bekommen, wie wir wieder nah mit ihm leben können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gelten die Regeln heute noch? Wer ist der Meinung, die Regeln gelten heute noch? Einfach mal so Stimmungsbild. Okay? Wer meint, die Regeln gelten heute nicht mehr? Ah ja, ist so. Okay, also ich gebe euch da eine klare Antwort. Das ist ein klares Jein. Was ist wirklich so? Also ein klares Nein, wenn es um den Weg geht, wie wir die Nähe Gottes finden, und ein klares Ja, wenn es um göttliche Wesensarten gehen, die sich nicht verändert haben. Ich komme zuerst zu der Frage, gelten die Regeln heute noch? Nein, dann, wenn es um den Weg in die Nähe Gottes geht. Ein Beispiel dazu. Aus dem Seniorenbibelkreis hat mir eine ältere Dame erzählt von einem Mann, der im Sterben lag und der auf seinem Sterbebett immer vor sich her gejammert hat, längert, 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 also langt mir, reicht es, in dem Sinn von, bin ich gut genug? Also diese Angst, langt's noch, schaffe ich's, nimmt mich Jesus an? An der Stelle möchte ich ganz klar sagen, du brauchst dir heute keine Sorgen darüber zu machen, ob du rein genug bist, ob du heilig, ob du sündlos genug bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Und wenn er dich, wenn du mit ihm lebst und wenn du die Vergebung deiner Sünde mit ihm erlebt hast, dann kannst du hier ein ganz klares Ja mit vielen Ausrufezeichen dahinter setzen. Jawohl, es langt. Denn es muss nicht ich sein, der handelt und gut genug ist, sondern das ist Jesus. Jesus hat dich komplett gereinigt, als du ein Ja zu ihm gesagt hast, ohne Wenn und Aber. Ich lese euch ein paar Verse vor aus dem Leben Jesu selbst. Er, als er predigte, wird über ihn berichtet, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das heißt, Jesus macht einfach Menschen rein, ohne dass sie damals die Reinigungsvorschriften zuerst eingehalten haben, sondern die Begegnung mit Jesus, die reicht und sie sind rein. Könnt ihr euch vorstellen, das war damals ganz schwierig nachzuvollziehen. Jesus erklärt alle Speisen für rein. Da heißt es, denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein, es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Und der Markus, der Autor, kommentiert jetzt dazu, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und die Jünger, also Petrus und andere, die haben total Schwierigkeiten gehabt damit. Sie sind ja anders aufgewachsen, sie haben gelernt, was man isst, was koscher ist, was geht, was nicht geht. Und jetzt auf einmal sollen wirklich alle Speisen rein sein. Petrus hat da massiv Mühe. Wir lesen in der Apostelgeschichte davon, dass Gott bestimmte Visionen braucht, mehrfach, um ihm das klarzumachen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 10, Vers 15, da nutzt Gott einen Engel, der zu ihm spricht. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Aber die Denke von Petrus war so starr im Judentum verhaftet, dass ein Kapitel später, 11, Vers 9, lesen wir gerade, aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Also, das hat lang gebraucht. Jesus hat es ja schon gesagt. bis er das verstanden hat. Das heißt, im Neuen Testament gilt eine neue Zeit. Das ist seit Jesu auf die Welt gekommen ist, ist alles anders. Jesus hat die Trennung überwunden und es ist nicht mehr nötig, dass wir diese Reinigungsregeln einhalten. Ich lese euch einen ganz zentralen Vers aus Kolosser 1, Vers 22 dazu. Da heißt es: Euch hat er, und da ist von Jesus die Rede, jetzt mit sich versöhnt, in seinem sterblichen Leib, durch seinen Tod, um euch heilig, makellos und unbescholten vor sich zu stellen. Also das heißt, Jesus hat dich heilig gemacht. Da kann der Papst heilig sprechen, wen er will und wann er will. Jesus hat dich heilig gesprochen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du die Vergebung von ihm angenommen hast, dann bist du heilig, rein. Das ist erledigt für dich. Ich lese euch noch einen Vers dazu. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gott unserer unermesslich großer Gnade. Also auf dem Sterbebett liegen und du fragst dich, längert's? Gottes unermessliche Gnade gilt. Es langt zu 100%. Jesus geht sogar noch weiter. Ich lese euch mal einen Vers vor, da sagt Jesus: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Also da sagt Jesus gerade, kommt zu mir. In anderer Übersetzung heißt es, ihr mühselig und beladen seid. Also zu den Schwachen, zu den Unreinen, zu den, die nicht mehr weiter wissen, sagt er, kommt zu mir und ich helfe euch, ich mache euch rein. Und nicht, halte zuerst mal die Reinigungsvorschriften ein und dann kannst du vielleicht zu mir kommen. Er wendet sich bewusst denen zu, die es nötig haben. Noch ein anderer Vers dazu, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso schon für gut genug halten. Also gerade für die Kranken, gerade für die Unreinen ist Jesus gekommen, für die Gesunden war das gar nicht nötig. Das war damals nicht einfach zu verstehen. Wir lesen im Neuen Testament und auch in den Briefen, dass immer wieder Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Da kamen die Superfrommen und die haben doch wieder angefangen, alte Teile des Gesetzes wieder einzuführen. Also die Christen müssten sich beschneiden lassen und müssten bestimmte Vorschriften einhalten. Galaterbrief wird viel über das Thema geschrieben. Oder der Umgang mit dem Opferfleisch, das brachte viele in Gewissenskonflikte, dass das jetzt irgendwie ganz anders ist. Und Paulus erklärt im Römerbrief, wie man mit diesen Gewissenskonflikten umgehen soll. Oder in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass sogar ein Konzil einberufen wurde, wo sie miteinander besprochen und entschieden haben, wie gehen wir denn jetzt mit den Regeln um? Was müssen denn die neuen Christen, zum Beispiel Heiden, die gar keinen jüdischen Background haben. Was müssen die einhalten und was müssen die nicht einhalten? Wie kriegen wir das auf die Reihe? Für uns ist das hier relativ einfach, weil wir diese jüdische Denke nicht im Kopf haben. Aber für die damals war das wirklich schwierig, zu glauben, dass Jesus genügt, dass sein Blut uns bedingungslos aus Gnade einfach so reinmacht. Gelten die Regeln heute noch? Jetzt kommen wir auch zu einem klaren Ja. Die gelten noch, wenn es um Gottes Wesensart geht. Gott ist immer noch heilig. Gott ist immer noch allmächtig. Und er möchte weiterhin auch, dass wir uns als Christen in unserer Art, wie wir leben, reinhalten. Ich lese euch einen Vers aus Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also wir sind nicht mehr dem Gesetz verpflichtet, aber wir sollen uns bemühen, rein zu leben. Gottes lebenserfüllende Prinzipien anzuwenden, die uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Und im Neuen Testament wird es an etlichen Stellen auch ganz konkret erklärt. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass das Ehebett reingehalten werden soll. Oder dass wir den Nächsten lieben sollen, sagt Jesus selber, später zitiert diesen alten Vers aus 3. Mose. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander dienen, wir sollen einander vergeben, wir sollen nicht auf unsere Sicherheit, auf den Wohlstand bauen und viele andere Dinge. Also wenn ich Gottes Vergebung erfahren habe, wenn ich weiß, ich bin rein, dann soll ich trotzdem am Ball bleiben, dann soll ich mich trotzdem bemühen und seine lebensspendenden Prinzipien in meinem Alltag umsetzen. Was machen wir, wenn wir unrein werden? Wenn es doch wieder passiert, dass ich irgendwo ausrutsche? Im Neuen Testament haben wir so schöne Verse, die uns ermutigen, einfach Buße zu tun an der Stelle. Zu Gott zu kommen und sagen, sorry, tut mir leid. Ehrlich, umzukehren, neu in die richtige Richtung wieder weiterzugehen. Wir haben die Möglichkeit der Beichte. Ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, auf andere zuzugehen und ihnen zu jemand deines Vertrauens zu gehen und zu sagen, sorry, tut mir leid, ich habe da wieder versagt und ich würde das unter die Füße kriegen. Komm, lass uns miteinander beten und die andere Person kann dir zusprechen. Jesus hat dich befreit, wenn du von ganzem Herzen da auch Nein zu dieser Sünde sagst und sie loslässt. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit auch für uns als Christen. Das Abendmahl ist so eine schöne Möglichkeit, zum Tisch des Herrn zu kommen und in Brot und Wein sich zu erinnern, Jesus hat für mich bezahlt. Jawohl, es ist so. Es ist Gnade. Er hat es mir einfach geschenkt. Und da will ich mich immer wieder dran erinnern, durchs Abendmahl. Ich finde, die Taufe ist für uns eine ganz tolle Möglichkeit und ein tolles Bild. Untergetaucht im Wasser, quasi abgewaschen und die Sünde gestorben, dann wieder aus dem Wasser raus, gereinigt und mit Jesus voranzugehen. Und ich finde, das ist ein starkes Bild, das wir ergreifen sollten und sagen, jawohl, das will ich auch machen. So wie Jesus uns das auch auffordert, das zu tun. Oder immer neu, um Vergebung zu bitten, wenn wieder etwas passiert. Also Fazit, Gott sucht die Nähe zu uns. Er will mit uns in seiner Heiligkeit zusammen sein. Und ich möchte nochmal das Bild von meiner kleinen Enkelin an der Stelle zeigen. Er will, dass wir quasi unser Ohr an sein Herz halten, im Bild gesprochen. Dass wir verstehen, was er will, wie er ist und dass wir mit ihm vorangehen. Er will, dass wir unsere Sicherheit in ihm finden und wissen, bei ihm sind wir 100% geborgen und wir dürfen uns wohl und sicher wissen in seiner Gegenwart. Es gibt einen wunderbaren Vers, den möchte ich euch noch lesen. Jakobus 4, Vers 8, da steht, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wenn ich sage, ich will Gott zu dir kommen, wie es vorher im Lobpreis, wo wir näher gesungen haben, ich will näher zu dir. In dem Moment, so heißt es da, kommt Gott näher zu uns. Das heißt, wir kommen von beiden Seiten uns nahe, wir begegnen uns miteinander. Ich finde das super zu wissen, ich gehe Gott nicht auf den Wecker, wenn ich mit ihm zusammen sein will, sondern wenn ich Schritte auf ihn zugehe, dann kommt er Schritte auf mich zu, damit diese Gemeinschaft miteinander stattfindet. Und am Schluss noch ein prophetischer Ausblick, da heißt es, danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, da geht es um die letzten Tage, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Alle für immer bei ihm sein. Das ist die prophetische Perspektive, wohin wir unterwegs sind. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns nahe sein möchtest und dass du immer wieder die ersten Schritte auf uns zumachst. Ich danke dir für dieses riesige Geschenk deines Sohnes Jesus, der mit seinem Blut ein für alle Mal aus Gnade unsere Erlösung besiegelt hat. Wir dürfen uns sicher wissen, dass wir bei dir sind und dass wir in deine Nähe kommen dürfen, weil du, Jesus, uns reingewaschen hast von unserer Schuld. Das ist wunderbar. Und Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, in diesem in dieser Sicherheit mit dir auch mutig zu leben. Und Herr Jesus, ich bete für all diejenigen, die den Schritt in deine Gegenwart noch nicht getan haben, die vielleicht noch mal überlegen sind, die sich noch nicht sicher sind. Vater, ich bete, dass du ihnen begegnest und dass du in diesen Schritten auch noch näher kommst, damit es zu dieser direkten Begegnung mit dir kommt und auch sie für die Ewigkeit gerettet sind. Danke für deine Nähe. Danke für deine Sicherheit.